Herzlich willkommen zur Kinoshow. Jede zweite Woche Mittwoch und Donnerstag live um 18 Uhr auf Radio Frequency mit einer neuen Folge. Folgt uns gerne auf Letterboxd, dort heißen wir Kinoshow John-Wack. Dort findet ihr regelmäßig Folgenupdates. Eure Hosts sind
Tim Wählte,
Florian Plohner,
Joshua Limbeck,
Katharina Obtenhöfel
und Jascha Bäumer. Zu hören gibt's uns nicht nur live auf Radio Frequency, sondern auf Spotify unter Kinoshow John Wick vs. Obi-Wan und auf dem Soundcloud-Kanal von Radio Frequency.
Willkommen hier bei Radio Frequency, kurz nach 18 Uhr, bei der Kinoshow, zusammen mit Jascha Bäumer.
Moin.
Und mir, Tim Wählte, lange nicht gehört, endlich wieder hier. Und wir haben heute ein ordentlich volles Programm, würde ich sagen. Also es ist gut bestückt, die Kinoshow heute.
Das würde ich auch sagen. Wir haben ja jetzt auch wieder das Unikino mit an Bord, wo ja auch wieder zwei Filme laufen. Einmal jetzt am 2. Mai und drauf die Woche, am 9. Und natürlich gibt es aber auch wieder einiges an Kinostarts und wir haben großartige und nicht so großartige Filme im Kino gesehen, wo wir natürlich auch mit euch drüber sprechen wollen. Dementsprechend brauchen wir gar nicht so lange zu fackeln und können eigentlich starten.
Ja, mit dem Unikino-Film, der diese Woche Donnerstag startet. Und das ist ein Film, der letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich war. Mhm. Ich glaube, das war auch einer, der so durch viel Mundpropaganda und einfach dadurch, dass der sehr lange im Kino lief, einfach auf lange Sicht Einnahmen machen konnte, was ja auch gut ist, dass wir sowas wieder mehr erleben. Wir hatten ja auch Anyone But You, der auch ja ein Riesenerfolg eigentlich wurde, vor allem für sein Budget, auch einfach, weil der lange im Kino lief und Leute auf lange Sicht immer rein und rein und rein gegangen sind. Und das ist ja untypisch. Normalerweise ist jetzt zwei Wochen im Kino, dann guckt man, wie viel er eingenommen hat, zack, weg mit dem und dann ab auf die Streamer und dann sagt man, huch, war ein Flop. Und jetzt hat man wieder mehr Vertrauen, auch mehr Mid-Budget-Filme, die sich das auch wahrscheinlich viel mehr erlauben können und auch zum Teil einfach gute Filme. Und jetzt heute im Unikino sprechen wir über
Wonka, den neuen Paul-King-Film. Der hat unter anderem die Paddington-Filme gemacht. Haben wir, glaube ich, auch damals schon in der Kinoshow tatsächlich drüber gesprochen, über den
Stimmt.
Film generell,
ja, haben wir.
Wenn ich mich nicht täusche. Und auch das ist ein netter Paul-King-Film, der vielleicht jetzt nicht ganz an die Paddington-Filme ranragt. Aber sonst ist Wonka ein richtig schöner Feelgood-Film. Es geht halt eben um Willy Wonka, den man vielleicht aus Charlie und die Schokoladenfabrik kennt, als den Schokoladenmaster mit seinem mit seiner paradiesischen Schokoladenwelt. Es ist jetzt kein Prequel zu den bekannten Filmen, sondern einfach so generell in dieser Welt. Also der hat jetzt keine direkten Verbindungen zum Original aus den 70ern oder zum Tim Burton-Film, sondern es geht einfach wirklich um so ein bisschen die Origin-Geschichte eben von Willy Wonka, wie er zu dem geworden ist, was der ist. Und dabei ist Wonka herzlich, wie man das von Paul King eben kennt, durch die Paddington-Filme, hat natürlich den großartigen Timothy Chalamet, der gerade in einer, vielleicht kommt noch mehr, aber er piekt gerade schon sehr in seiner Karriere, würde ich sagen, mit seinen Filmen, obwohl er noch so jung ist. Und er hat damals auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Es ist ein Musical, das sollte man, denke ich, auch noch erwähnen. Ich glaube, das war auch einer der Filme, die im Trailer damit nicht unbedingt geworben haben, oder?
Das machen die ja sehr bewusst mittlerweile bei Musicals. Die werben einfach nicht damit, weil irgendwie sich viele davon abgeschreckt fühlen. Ich glaube, haben die das noch gemacht? Also bei Wicked jetzt, gut, da kam auch erst nur ein Teaser, der grauenvoll aussah. Da war Musik auch nur eine sehr kleine Rolle, dafür, dass Wicked wortwörtlich eine Adaption des Broadway-Stücks halt ist. Mean Girls war komplett crazy. Also das ist ja wirklich einfach straight up Musical. Da wurde gar nicht im Trailer mitgeworben. Also ich glaube, da ist nicht mal ein Funken Musik. Bei Wonka war es zumindest so ein klein bisschen, aber halt auch nur diese Hauptmelodie, die man auch aus den Original kennt, wo man denkt, ja, natürlich muss die vorkommen. Also dieses, hier, wie heißt das? Ach Mann.
Oh Gott, jetzt. Ich habe nur dieses Oompa Loompa die ganze Zeit im Kopf.
World to imagination.
Ah, okay. Ja.
Come with me. Ja, das ist. Ja, ich glaube, das ist auch im Original.
Das so kann gut sein, ja. Habe ich jetzt auch gerade gar nicht mehr so mega am Kopf.
Oder irgendwas
so.
Mit Traum, ach, keine Ahnung. Also das war das Einzige, was
ich glaube, das Ding ist an Wonka, finde ich jetzt, also ich habe den auch Film damals leider nur in der Synchro geschaut, somit die größte Schwäche gewesen, weil leider die Lieder übersetzt wurden, obwohl ich auch jetzt so ein bisschen schon mal was gehört hatte, wie Chalamet gesungen hat. Und da ist aber auch ordentlich Autotune drauf. Also ich glaube, ich glaube, er ist kein ausgebildeter Sänger und das merkt man leider so ein bisschen, aber es wird halt nie schrecklich. Das sind jetzt keine Songs, die ich mir nach dem Film noch großartig anhören muss, aber im Film waren die vollkommen in Ordnung und generell war Wonka von der Inszenierung und von der Machart so, ja, so locker, herzlich. Es war nicht perfekt, auch im Plot sind da so ein paar Sachen, über die man aber, finde ich, dann so insgesamt ganz gerne hinweggeschaut hat. Also man hat, finde ich, einfach relativ viel verziehen, weil der einfach an sich sehr sympathisch und leichtfüßig wirkte und deswegen habe ich damals noch 3,5 Sterne gegeben.
Ja, ich finde, also ich war da auch bei 3,5. Ich finde einfach, es ist halt diese verspielte Inszenierung, dieses Herzhafte, wie gesagt, nicht ganz so rund wie Paddington, nicht ganz so geradlinig, kann man sagen. Und trotzdem einfach eine schöne Zeit. Hier läuft er ja auch in OV, also in Englisch im Unikino, was, denke ich, hier auf jeden Fall sich lohnt und das Ganze nochmal einen Ticken besser macht, obwohl ich die Lieder auch im Deutschen eigentlich überraschend gut übersetzt fand, persönlich. Auch wenn ich das vergleiche, müssen die Texte teils natürlich sehr abändern und da haben die teils schon ganz clevere Wege gefunden, dass ich auch den deutschen Text gesehen habe und so dachte, ach, das ist auch eine nette Formulierung. Auch wenn die teils sehr weit dann ab ist vom Original, damit das eben noch von der Reim- und Silbenstruktur irgendwie funktioniert.
Jo, soviel zum Uni-Kinofilm am 2. Mai, aber wir sind ja jetzt im zweiwöchentlichen Rhythmus und wir dachten, wir reden auch noch über den Film die Woche drauf und zwar am 9. Mai. Da kommt ein Tarantino-Film, den wir beide, glaube ich, auch
und
sehr schätzen.
Ja, nicht nur Tarantinos Magnum Opus, sondern höchstwahrscheinlich auch allgemein einfach einer der besten Filme aller Zeiten. Es ist natürlich Inglourious Basterds, der hier, denke ich, auch in OV läuft, weil alles andere ergibt bei diesem Film keinen Sinn. Das ist ein Film, wo ich als jemand, der eigentlich Synchro sehr gerne mag, ich gucke ja auch viel Synchro, auch privat, also im Kino ist man ja meistens gezwungen, aber auch privat gucke ich viel Synchro, je nach Film. Aber bei diesem Film, also es ist wirklich, dass ich mir denke, warum wurde der synchronisiert? Der Film ergibt aktiv keinen Sinn in der Synchro. Also in der Synchro sind einfach Dinge, die ergeben keinen Sinn, weil im Film eben sehr viel mit Sprache gespielt wird. Es wird Italienisch gesprochen, es wird Französisch gesprochen, es wird Deutsch gesprochen und es wird Englisch gesprochen. Sehr viel Deutsch sogar. Also ich würde sogar sagen, Deutsch ist vielleicht
mit Französisch
der sprachlich
so das
größte Anteil. Soweit würde ich sogar gehen.
Ja, es wird aber auch viel Französisch gesprochen.
Ja, aber ich glaube, Deutsch, allein wegen der Bar-Szene, würde ich sagen, schon das Deutsch mit den größten Teil annimmt. Worum geht's? Falls man noch gar nichts von den Glorious Bastards weiß, es geht ums Nazi-besetzte Deutschland. Der Film sollte ursprünglich auch Once Upon a Time in, oder es geht nicht um Deutschland, es geht um Frankreich, Entschuldigung. Der Film sollte ursprünglich sogar Once Upon a Time in Nazi-Occupied France heißen, bis er dann umbenannt wurde. Angelehnt an einen früheren Film, der auch Inglourious Basterds hieß. Und es geht eben um eine Truppe, um die Bastards, die sich eben zur Aufgabe gemacht haben, Hitler zu töten und das Nazi-Regime zu stürzen. Und jetzt haben sie eben einen Plan ausgeheckt in Zusammenarbeit mit einem französischen Kino. Und es ist, dann geht es eigentlich vor allem um diesen Anschlag, aber es geht auch um so viel mehr. Es geht auch um diese Kinobesitzerin, die auch eine sehr intensive Vergangenheit mit den Nazis hat, die selber auch jüdisch ist. Und es geht natürlich auch vor allem um Hans Lander, einen SS-Mann, der Judenfinder. Das habe ich ganz vergessen, aber der auch einen sehr fiesen Spitznamen hat und wie so eine Art Detektiv. General so eine Mischung aus allem ist und eben ein sehr hohes Tier ist. Grandios gespielt von Christoph Waltz, auch ein verdienter Oscar. Der Film wäre auch beinahe nicht entstanden, weil Tarantino einfach niemanden gefunden hat, der diese Rolle spielen kann, weil er ja jemanden brauchte, der eine unglaubliche Präsenz hat, unglaublich Angst macht, aber trotzdem viel Charme und Charisma hat und der eben fließend Italienisch, Französisch und Deutsch spricht. Und da hat er eben Christoph Waltz zum Glück entdeckt, der bis dahin noch quasi unbekannt war.
Und so ist so generell der Outcoming-Film für eben Christoph Waltz, aber auch Daniel Brühl.
Boah, ich finde, der war vorher schon.
Ich finde es so, also so international.
Also ich weiß es jetzt nicht 100 Pro, aber ich hätte gedacht, dass Daniel, obwohl, ja gut, Inglourious Basterds ist auch schon ein Ticken älter.
Ja, ist wahrscheinlich 2009, ist auch schon ein bisschen länger her jetzt. Ja.
Auf jeden Fall auch der einzige, das Besondere an dem Film ist, obwohl Til Schweiger mitspielt, ist er trotzdem gut. Also und selbst Til Schweiger in diesem Film ist gut. Das sagt, denke ich, alles über den Film. Es ist einer der spannendsten Filme aller Zeiten vermutlich, mit, ich würde sagen, gleich drei Szenen, wovon jeder Film auf der Welt nur töten würde, um nur eine Szene zu haben, die so gut ist, wie es hier ja 3 bis 4 von gibt. Die Anfangsszene alleine, die Bar-Szene, das ist der Höhepunkt des Kinos, der Höhepunkt des Schreibens, also so eine gute Szene zu schreiben, zu spielen, das ist schon sehr beeindruckend. Ein Film, der trotzdem auch unglaublich Spaß macht, aber der auch bedrückend ist, der so viele Facetten hat und auch ein Liebesbrief ans Kino selber ist, der die Macht des Kinos zeigt, der auch darum handelt, wie sehr kann das Kino die Welt verändern. Ich meine, der Anschlag spielt wortwörtlich in einem Kino und wie am Ende auch, was da noch passiert mit dem Kino, das ist so clever metaphorisch eingearbeitet in diesem Film. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz große Kunst und deswegen ein Film, den man meiner Meinung nach wirklich gesehen haben muss.
Kleine Korrektur noch, kommt nicht, nicht am 9., sondern schon ungewohnt früher am 7., also
stimmt, wegen Feiertag,
Dienstag, genau, weil glaube ich der Donnerstag ein Feiertag ist und das gilt dann natürlich auch für das Unikino. Du hast dem Film, glaube ich, die vollen 5 gegeben?
Ja, definitiv.
Also ich muss sagen, ich müsste ihn eigentlich auch nochmal schauen, weil ich glaube, ich würde ihm jetzt auf jeden Fall auch die 4,5 geben, weil das ist eigentlich ein Film, das ist mit einer meiner Lieblings-Tarantino-Filme, so Top 4 bestimmt. Und ich habe an dem eigentlich auch wirklich nichts auszusetzen. Ich finde den großartig, eigentlich in allen Punkten. Hat unfassbar ikonische Szenen und dementsprechend eine absolute Empfehlung von uns. Wenn ihr diesen Klassiker, modernen Klassiker, noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt an. So viel zu den Unikino-Filmen. Kommen wir zu den Filmen, die wir jetzt aktuell im Kino erwarten dürfen. Und da ist es diese Woche, den durften wir beide schon in der Sneak sehen, The Fall Guy, der marketingmäßig, finde ich, doch schon ordentlich jetzt beworben wurde. Vielleicht hat man schon von gehört. Ryan Gosling und Emily Blunt in den Hauptrollen. Und es ist so ein Film, wo es so darum geht, um einen Stuntman, der sich in eine Kamerafrau beziehungsweise dann eine Regisseurin oder generell schon in sie verliebt ist. Und sie beide müssen dann oder kommen wieder relativ überraschend an einem Set zusammen, obwohl eigentlich Ryan Goslings Charakter so dem Stuntman sein so ein bisschen abgeschworen hatte nach einem Unfall. Und dann kommt so eins zum anderen. Es wird sehr viel halt eben so dieser Beruf des Stuntmans wird in diesem Film, würde ich sagen, oder soll zelebriert werden. Und das Ganze verpackt in so einer Gangster-Komödie irgendwo so ein typischer David Leitch-Film, finde ich. Also hat mich zumindest so insgesamt so rein von der Idee auch so, also ich finde Bullet Train ist auch nicht so ewig weit weg, also ich würde die schon so in so einem ähnlichen Genre einordnen. Wir haben den Film beide sehr unterschiedlich wahrgenommen, beziehungsweise ich glaube, du warst ja nicht ganz so begeistert.
Ja, es ist halt schon, es fängt schon damit an, so wie ordnet man den jetzt genre-technisch ein? Es ist irgendwie eine Romanze, es ist eine Komödie, es ist ein Actionfilm, es ist ein bisschen Krimi, ein bisschen Mystery sogar, es ist so viel zu viel und der Film findet da einfach überhaupt nicht einen Fokus, was dazu führt, dass sich diese ganzen verschiedenen Handlungen auch eigentlich nur im Weg stehen. Es gibt quasi zwei große Handlungen, es gibt die Romanze und es gibt diesen Krimi-Plot, wo dann Ryan Gosling quasi den Filmstar suchen soll, der verschwunden ist und der Film schafft es überhaupt nicht, die zu verbinden. Die stehen sich eigentlich nur im Weg von Anfang an, was dazu führt, dass man am Anfang sehr viel diese Romanze aufbaut und uns erklärt, oh, in welcher Beziehung stehen die eigentlich zueinander, wie denken die momentan über sich. Und da gibt es dann am Anfang, finde ich sehr bezeichnend, einen sehr, sehr langen Sketch. Es ist einfach ein Sketch, über deren Beziehung, der auch so auf so einer Metaebene verhandelt wird, der war schon mir ein Ticken zu lang, aber der Witz war auch, dass es so lange dauert und dann dachte ich, okay, jetzt hat man wirklich, also der Film ist da auch sehr on the nose, da ist wenig Subtext, sondern der sagt eigentlich sehr direkt, so denken die gerade übereinander, das ist auch der Witz. So, dann funktioniert das und man denkt so, jetzt weiß ich von deren Beziehung, ich weiß, wie die gerade zueinander stehen, ich weiß, was auf dem Spiel steht, er muss irgendwie, die wollen wieder zusammenkommen, fertig. Dann denkt man, jetzt geht's mit der Handlung los, also mit der richtigen Handlung, mit dem Plot und dann kommt aber wieder ein Sketch, der quasi nochmal genauso lange ist, nochmal uns genau die gleiche Beziehungsdynamik erzählt, nochmal genau die gleichen Figuren uns erklärt. Und dann dachte ich mir so, okay, das war jetzt, langsam könnte mal der Film irgendwie losgehen, ne? Man guckt schon so auf die Uhr und dann kommt, gerade wenn die Handlung so ein bisschen ins Rollen kommt, du denkst, jetzt geht ja dieser Krimi-Plot los, auf was ist er da auf der Spur, jetzt wird spannend. Zack, mitten in der Szene wird unterbrochen für einen weiteren Sketch, der uns zum dritten Mal die gleiche Beziehung erklärt, die gleiche Figurendynamik, die gleichen Gefühle, so on the nose und so direkt auf so einer krampfhaften Metaebene, die einfach beim dritten Mal nicht mehr so lustig ist wie beim ersten Mal, wenn man diesen Witz immer und immer wiederholt. Und da war ich dann schon langsam so ein bisschen so mäßig drauf und das zieht sich dann leider auch durch den Rest des Films, dass hier einfach niemals ein Flow aufkommt, niemals ein richtiges Pacing, das Momentum durchgehend unterbrochen wird und dass dadurch so ein richtig stockender Film ist, der so ganz stockend voranschreitet, anstatt dass man da so einen Guss hat und richtig gepackt wird, richtig drin ist und dann auch richtig mitfiebert. Und das ist für mich so das allergrößte Problem bei diesem Film, vor allem weil Comedy, Romanze, Action, das sind alles Genres, die brauchen eigentlich einen Flow, die brauchen ein gutes, konstantes Pacing. Ansonsten ist das sehr kritisch.
Also ich will da auch so, also, ne, weil ich meinte, ich habe das ein bisschen oder anders wahrgenommen. Ich will da den Film gar nicht so groß verteidigen, weil, also ich habe die Punkte gesehen, die oder beziehungsweise verstanden, die du so gesagt hast. Also vor allen Dingen, du hast so einmal gesagt, dass der Film auch so, also vor allen Dingen bei Gags irgendwie die Pointe eigentlich nie richtig findet. Ne? Also das beste Beispiel ist da ein Einhorn, was eigentlich immer wieder zu sehen ist, aber man sieht es dann irgendwie so oft, dass dieser Witz gar keine Pointe mehr hat. Und das sind so Kritikpunkte, die ich auf jeden Fall sehe. Mich hat es halt irgendwie trotzdem, also ich fand die Folge halt immer noch ziemlich unterhaltsam. Ich mochte an sich eigentlich auch die Produktion, auch hatten wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Auch wenn ich sagen muss, dass manche Stunts, man sieht im Making-of, die haben die alle selber gemacht, aber die sind irgendwie, die sehen im Film aber nicht unbedingt so mega praktisch aus. Also das
sieht super fake und digital aus. Ich denke da an eine Autosache.
Das sieht man auch schon im Trailer, glaube ich.
Die sieht so billig aus.
Also da frage ich mich so ein bisschen.
Und dann siehst du im Making-of, das haben die echt gemacht. Und ich dachte schon, als ich das damals das erste Mal gesehen habe, dass sie das echt machen, dachte ich, hä, es sieht im Trailer ganz anders aus. Ja gut, warte ich mal auf den Film. Sieht im Film halt genauso fake aus.
Also da fragt man sich halt schon so ein bisschen, wenn man hier generell die Stunt-Leute so zelebriert und das sogar wirklich auch so filmt, warum muss man dann noch so, warum kreiert man noch so einen digitalen Look? Das sind schon so ein paar Fragezeichen. Ich muss sagen, ich hatte jetzt aber an The Fall Guy auch irgendwie, meine Erwartungen waren schon relativ gesenkt, weil ich damals Bullet Train halt eben auch lange nicht so gut fand wie den Hype und diesmal ist es irgendwie gefühlt umgekehrt, dass irgendwie Bullet Train alle viel mehr mochten und ich mochte jetzt zufolge fast lieber als Bullet Train, aber vielleicht auch nur, weil ich so unterschiedliche Erwartungshaltung an die Filme hatte. Deswegen, also für mich war es halt immer noch, ich sag mal, dauerunterhaltsam, ich habe mich irgendwie nie gelangweilt, also auch wenn der Film jetzt nicht den perfekten Flow hatte, gab es für mich jetzt keine großen Längen oder so, was für mich auf jeden Fall auch an Ryan Gosling liegt, der halt immer Spaß macht, den guckt man irgendwie immer gerne zu, selbst wenn es dann da vielleicht nicht das allerbeste Skript ist, was er so
Und auch seine Figur sehr, sehr flach ist. Also er kriegt hier so wenig zu tun, dass selbst ein Ryan Gosling schon sehr untergeht. Wenn man da so an so The Nice Guys denkt oder so, da kriegt er auch comedy-technisch viel, viel mehr zu tun und auch ist einfach deutlich lustiger nochmal. Und hier ist er so sehr flach und so krampfhaft unsichtbar. Seine Figur wird die ganze Zeit bezeichnet, du bist ja Stuntman, niemand bemerkt dich, du bist unsichtbar. Und es ist halt Ryan Gosling. Ist halt einer der attraktivsten und größten Stars in Hollywood momentan. Es funktioniert nicht. Es ist super unglaubwürdig. Du denkst so, das ist der Stuntman und dann ist der richtige Star Aaron Taylor-Johnson, der bei aller Liebe zu Aaron Taylor-Johnson nun wirklich im tiefen Schatten eines Ryan Gosling steht. Das heißt, diese Rollen müssten eigentlich vertauscht sein, damit das funktioniert. Und so rum ist es auch super unglaubwürdig einfach, dass man sagt, Ryan Gosling ist der Stuntman von Aaron Taylor-Johnson. Naja. Und Aaron Taylor-Johnson, der Riesenfilmstar, naja.
Naja.
Weiß ich jetzt nicht.
Also ich glaube, The Fall Guy ist so im Großen und Ganzen jetzt auch echt vergessenswert, weil ich finde, man hat jetzt so, wir haben jetzt so die Schwächen schnell aufgezählt und eigentlich war es das fast auch schon. Also ich meine, wie gesagt, da sind an sich coole Stunts drin, das sieht man auch im Making-of und so und vor allen Dingen auch im Finale, die ganzen Action-Szenen am Set, die mochte ich eigentlich wirklich sehr gerne.
Ja, das Finale war echt noch
das, da gibt es ja dann auch nochmal so ein schönes Cameo und so, was alles lustig war, was man ja auch schon aus Bullet Train schon gekannt hat. Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht, also ich glaube, es ist schon eine kleine Enttäuschung gefolgt. Ich glaube, wir haben uns da alle schon einen Tacken mehr erhofft. Für mich aber war es halt irgendwie, für mich war es einfach so ein typischer weiterer David Leitch-Film. Wie gesagt, ich habe an ihn generell nicht mehr so die allergrößte Erwartung. Das ist gefühlt immer alles relativ mittelmäßig. Deswegen von mir gibt es für The Fall Guy noch 3 Sterne.
Ja. Ja, ich bin da mit 2 von 5 schon deutlich härter, weil ja, ich verstehe schon, wenn viele da irgendwie Spaß haben, weil der so sich ganz witzig präsentiert und so. Aber ich finde halt, das größte Problem ist, es ist alles super behauptet. Es ist so, es wird dir so ein 5-Sterne-Gericht vorgelegt, aber es ist eigentlich nur ein McDonald's-Cheeseburger, der super billig produziert ist. Und das finde ich hier halt auch. Und das merkt man auch an den Pointen, wo einfach 500 Witze auf dich gefeuert werden und einer funktioniert dann vielleicht mal zwischendrin, wo du denkst, man hätte eigentlich die ganze Szene um diese eine durchaus gute Pointe aufbauen müssen. Es ist einfach so, der Film hat so überhaupt keine Struktur, überhaupt kein Feingefühl für Pointierung, für Pacing und das hat mich so geärgert, dass der handwerklich so schluderig schlecht ist und ne, dieses Einhorn hast du schon angesprochen, wo dann so ein Witz ist, dass Ryan Gosling die ganze Zeit ein Einhorn sieht und dann sieht er das durchgehend und dann gibt es aber manchmal wieder Szenen, wo dieses Einhorn so ein bisschen pointierter eingebaut wird, nicht es steht einfach nur rum, sondern es wird eine Pointe damit gebaut, aber diese Pointen funktionieren nicht mehr, wenn du eh durchgehend das Einhorn siehst und es plötzlich ganz anders verpackt wird. Mhm. Also mal ist das Einhorn einfach haha da, dann wird es in eine clevere Pointe verpackt. Das ist super unschlüssig und funktioniert einfach nicht. Man hätte das einfach viel weniger einbauen müssen, dann hätte das auch viel witziger funktioniert. Weil wenn man das so überraschend wieder einbaut, so, dann ist das halt nur witzig, wenn du es 5 Minuten nicht gesehen hast und dann wieder denkst, ach, das Einhorn gibt es ja noch. Es ist, keine Ahnung, das hat mich einfach so genervt, dass das so einfach drehbuchtechnisch, strukturtechnisch ist das einfach keine gute Arbeit und auch humortechnisch ist das einfach nicht gut gemacht, finde ich. Und deswegen, ja, leider für mich dann doch eher schlecht, aber ich würde jetzt auch niemanden komplett davon abraten, weil ich gönne so einem Film auch auf jeden Fall immer noch mehr den Erfolg als vielen anderen Filmen.
Ich glaube, deswegen war ich auch noch so gutmütig, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, hey, das ist jetzt hier mal irgendwie auch wieder so ein großer Film, der groß beworben wird und so, aber es ist halt mal eben nicht so ein kompletter Schmutz-Blockbuster, wie man das jetzt von manchen Franchises gewöhnt ist, deswegen kommt der, weiß ich nicht, vielleicht so in meiner Wahrnehmung auch zu einer Zeit, wo ich dann besonders empfänglich mal für so eine Form von Film bin. Ich meine, der basiert ja auch auf irgendwas.
Ja, auf ein Cold für alle Fälle heißt es im Deutschen. Ja. Aber auch nur die Charaktere heißen gleich und es geht um Stuntmen, sonst hat das nichts damit
deswegen
zu tun.
Deswegen ist das immer noch ein relativ, relativ original Content.
Ja, also
so.
Ich würde es auch eher original nennen, das ist irgendwie ganz komische Herleitung da noch.
Wir wollen noch über einen weiteren Neustart reden, über den letzten Neustart, über den wir heute reden werden. Es ist ein Franchise-Film, wie gerade schon gesagt, und er hat es mit Affen zu tun. Wir hatten ja gerade schon Kong, also bleibt dann nur noch Planet der Affen übrig. Er soll direkt verbunden sein irgendwo, also können wir gleich nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall soll er irgendeine Verbindung noch haben zu den 3 Filmen, die wir vorher oder in den letzten Jahren gesehen haben. 2 davon waren ja von Matt Reeves. Und jetzt soll es weitergehen. Ich glaube, so die Story generell ist irgendwie, dass, also so die Aufmachung irgendwie, die haben jetzt die Herrschaft und es gibt dann so schon, oder Caesar schon in der 2., 3., 4. Generation, wie auch immer. Und ich glaube, hier steigt dann die Handlung ein, dass wir hier dann wieder gucken, was die Affen so treiben. Mhm. Und ich bin, gelinde gesagt, ein bisschen skeptisch bei dem Film. Wie geht's dir?
Ich muss sagen, erst war ich so, okay, ha, mal sehen. Dann fand ich einen der neuen Trailer eigentlich ziemlich geil. Mhm. Der sah echt gut aus irgendwie. Und dann hatte ich schon wieder mehr Lust darauf. Ich mag das Setting und so. Es ist halt, die Trilogie war ja so eine Art Prequel zu Planet der Affen. Das ist jetzt quasi immer noch ein Prequel und doch ein langes Sequel zu der Trilogie. Also da sieht man, dass die Zeitspanne ganz abgedreht ist. Ich meine, Planet der Affen war ein Prequel. Wie viele Jahre hat das vor Planet der Affen gespielt? Den Originalen, weil so mehrere 100 Jahre vermutlich oder so genau wussten die das vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ist, denke ich, auch egal, die passen das dann eh an, wie sie lieb sind. Und die Planet der Affen-Trilogie hatte ja auch schon immer starke Zeitsprünge, also die neue jetzt, die, denke ich, auch die meisten dann irgendwie kennen. Und jetzt geht's halt darum, ne, viele Jahre sind vergangen quasi, die Menschen sind komplett verdrängt und sind quasi wieder auf dem Stand von Steinzeitmenschen, wie es aussieht. Also haben auch weder die Herrschaft noch das technische Know-how, während die Affen sich immer weiter industrialisieren, kann man sagen. Also man sieht sie halt jetzt mit Werkzeugen, man sieht sie mit Waffen, man sieht sie, wie sie Festungen bauen. Also die kommen quasi so langsam in, wie würde man das nennen, so das Mittelalter der Affen ein bisschen oder ein bisschen vor Mittelalter noch. Und das ist so die Story, was eigentlich sehr interessant ist. Und worum es genau geht, weiß ich dann auch nicht. Ich glaube, es geht ein bisschen wieder darum, dass ein paar oder ein Affe merkt, die Menschen, dass wir die jagen und ausrotten wollen, ist das eigentlich so gut? Und dass es dann wieder darum geht, dass die Menschen und Affen wahrscheinlich ein bisschen zusammenfinden sollen. Und es soll, glaube ich, auch der Start einer neuen Trilogie sein, die wahrscheinlich auf lange Sicht dann halt irgendwie, ja, jetzt wird es halt seltsam, auf lange Sicht soll sie halt wahrscheinlich irgendwie zeigen, Affen und Menschen verbünden sich wieder oder freunden sich an, das wäre das Logische, aber dann wäre es ja irgendwie kein Prequel zu Planet der Affen mehr, oder?
Also,
weil ein Planet der Affen eigentlich kann sich nicht viel verändern, ist halt die Frage, ob sie jetzt den Kanon ändern, was sie genau machen. Es ist noch ein bisschen verwirrend.
Deswegen, ich habe auch so ein bisschen Angst, dass man so ein bisschen auf der Stelle tritt, dass es jetzt dann wieder die einen Affen gibt, die sagen, ja, mit den Menschen doch hier, komm, machen wir mal. Und die anderen sind radikal dagegen. Das ist ja auch immer so mit einer der Motivation der Affen so aus den Vorgängern gewesen, dass man immer Caesar hatte, der immer sehr menschenverbunden war, weil er bei ihnen aufgewachsen ist. Und dann hast du halt dann, ich glaube, wie hieß er nochmal, Kaspar? Oder nee, er heißt
ist ja auch nur im zweiten der Böse.
Ja, genau.
Ist ja noch mal, der dritte ist ja mit so einem, ja, kann ich sagen, KZ eigentlich und ist auch nochmal eine ganz, ganz andere Richtung. Und ja, ich habe die auch als sehr atmosphärisch, vor allem den dritten als sehr atmosphärisch in Erinnerung.
Und mal sehen, also ob man jetzt hier wirklich uns was Neues erzählt oder irgendwie dann alte Konflikte wieder so ein bisschen aufwärmt. Mal sehen, Regisseur ist ja Wes Ball, der hat unter anderem Maze Runner Filme gemacht.
Und hat auch ein ganz spannendes Projekt in der Pipeline, und zwar den Zelda-Film wird er machen.
Stimmt.
Was natürlich schon ein interessantes Zeichen ist, weil Nintendo ist eine Firma, die sehr, sehr vorsichtig mit ihren Marken ist. Und die wohl sehr, sehr lange überlegt haben, wie sie einen Zelda-Film angehen, mit wem, jetzt mit Sony Pictures ironischerweise. Und dann zu sagen, wir nehmen Wes Ball für eines der größten Marken und für vor allem für Nintendo eine der heiligsten Marken, eine der Marken, die auch, glaube ich, diese große Besonderheit hat, dass sie wohl eine der unbeschmutztesten Marken der Welt ist oder eines der unbeschmutztesten Franchises. Du kannst eigentlich alles von Zelda anfassen und es ist qualitativ auf dem Höchststandard. Und vor allem jetzt ist Zelda ja auf dem absoluten Höhepunkt. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu viel abschweifen, aber dazu sagen, wir holen uns Wes Ball, der jetzt ja auch dann, ne, Erfahrung mit so Settings hat, gibt mir ein bisschen besseres Gefühl, weil dann scheint, kann der Film eigentlich keine Vollkatastrophe werden. Ich meine, so Studios wissen dann auch, wenn ein Film schlecht oder eher gut ist. Das heißt jetzt nicht, dass er grandios wird, aber ich habe das Gefühl, da ist auf jeden Fall Vertrauen in Wes Ball und das gibt mir ein positives Gefühl. Und wenn ich so mir die Welt und Inszenierung ansehe, dann sah das schon mal ganz vielversprechend aus. Maze Runner war ja auch eigentlich ganz nett, aber auch nichts, wo ich jetzt Wes Ball hochhalten würde, aber ein Regisseur kann sich auch weiterentwickeln und an Planet der Affen saß er jetzt, glaube ich, echt lange meines Wissens. Der ist schon echt lange in Arbeit. Ich glaube, durchaus mehrere Jahre. Auch vier echte Sets habe ich gehört und ich bin sehr gespannt. Doch,
ich fand halt
allein wegen dieser Zelda-Zukunft will ich, dass er gut wird, damit auch der Zelda-Film gut wird.
Also ich fand halt so, in manchen Trailern sahen die Affen jetzt nicht so gut aus, wie man das gewöhnt ist aus den vor allen Dingen auch zwei Vorgängerfilmen, vor allen Dingen aus dem dritten. Also der dritte Film von Matt Reeves, da sehen die Affen wirklich so unglaublich gut aus. Und ich habe so das Gefühl, dass man diesen Sprung, den man damals gemacht hat von 2 auf 3, dass das fast wieder so ein kleiner Rückschritt ist. Aber vielleicht täuscht das auch. Und jetzt ist es im Film dann doch wieder anders. Ich hoffe es. Und ich meine, Teil 3 war da echt Peak. Also wenn es jetzt wieder einen Tacken zurückgeht, das ist auch wäre es ein Stück weit okay, aber ich habe halt so ein bisschen Angst, weil Franchise-Filme ja generell gerade immer so hässlich sind, dass das so ein Anzeichen dafür ist, dass dieser Film auch super hässlich werden könnte. Was ja bei so einer, ich meine, auch wenn du viele echte Sets hast und so, so eine postapokalyptische Welt ist natürlich auch trotzdem dann immer aufwendig. Und deswegen, ich hoffe einfach mal, dass es so ein falscher Trugschluss ist aus den Trailern, die man bis jetzt so gesehen hat.
Ich denke mal, die Affen werden halt vor allem schlechter aussehen, weil ich meine, 3 war sehr minimalistisch, hatte wenig, war ja fast schon ein halbes Kammerspiel. Und dadurch konnte man natürlich noch mehr CGI in die Affen investieren. Während du hier große Burgen, Festungen, auch wahrscheinlich ganze Krieger hast, wo natürlich klar ist, gut, man kann jetzt nicht mehrere Stunden, mehrere Tage und Wochen nur in die Affen investieren, weil da müssen noch Landschaften und Explosionen und was weiß ich gemacht werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht der letzte Teil einer Trilogie, der kriegt ja durchschnittlich würde ich sagen, am meisten Budget auch, während das hier jetzt wahrscheinlich mehr so ein bisschen, okay, wir können jetzt hier nicht gleich mit den 300 Millionen reingehen, sondern wir gucken erstmal, ob Planet der Affen Leute noch juckt. Ja. Aber ich denke mal, der wird schon trotzdem ein gutes Budget haben. War ja auch sehr erfolgreich, die Trilogie eigentlich. Und von daher, ich finde aber trotzdem eigentlich in den Trailern sah eigentlich alles gut aus bisher.
Ich
finde, man kann sich jetzt nicht beklagen. Er sah auch schön farbenfroh aus eigentlich und also auf jeden Fall, also natürlich so dem Setting entsprechend, aber ich finde, das wurde eigentlich bisher gut eingefangen und ist weit entfernt von einem Quantumania oder The Marvels oder so.
Das stimmt.
Und deswegen, ich hoffe einfach, er wird gut. Ich hoffe wirklich, wirklich, er wird gut, weil ich habe eigentlich auch Lust drauf. Also der eine Trailer hat mir, den habe ich in IMAX vor Dune gesehen und der hat mich so weggepfeffert, weil er mich so überraschend gepackt hat, dass ich einfach gespannt bin, weil das irgendwie cool aussah. Und deswegen mal sehen. Ich hoffe einfach, wenn das wieder der Start einer Trilogie werden soll, ja, mal sehen, wie abgeschlossen der dann wird. Ich könnte mir eher vorstellen, dass der ein bisschen gestretched ist und eben ne, wiederholend zu der Trilogie, wo man sich denkt, was wollen die jetzt noch erzählen? Vor allem, wenn das am Ende in Planet der Affen münden muss, dann kann der Film sich ja eigentlich nur im Kreis drehen und eigentlich nur so enden, wie er angefangen hat. Es sei denn, es wird irgendwie ganz quatschig mit Menschen, die dann ein Raumschiff bauen und wegfliegen oder was weiß ich, was ja eigentlich auch noch vorkommen muss. Oder ich weiß es jetzt auch nicht genau.
Ich bin da auch nicht drin. Also ich kenne eigentlich auch deswegen, nur die, ich kenne die Originalfilme auch nicht. Ich kenne halt die letzte Trilogie. Und wie du gerade schon sagst, der geht 145 Minuten und ist damit jetzt
145
auch,
Minuten,
also
der neue?
Laut jetzt kann sein, dass also steht derzeit auf Letterboxd, manchmal geht es dann doch nochmal ein bisschen runter, aber das ist schon sehr lange auf jeden Fall.
Aber wenn es dann richtig epochal und episch wird, und habe ich irgendwie auch Bock.
Also ich meine, das ist ja auch der Trend, dass große Blockbuster aktuell eigentlich immer eher länger werden. Dementsprechend mal sehen. Am 8. Mai werden wir dann mehr wissen, ob das Spaß gemacht hat oder eher der Schuss in den Ofen war oder irgendwas dazwischen.
Gibt es eigentlich beim Cast was Interessantes?
Ich glaube, der
Cast ist relativ...
Der war relativ unspektakulär, was aber, denke ich, auch daran liegt, dadurch, dass die alle Motion-Capture-mäßig dann eigentlich eingefangen werden.
Aber ich meine, damals hatte man mit Andy Serkis ja
natürlich
schon ein Interessantes.
Und man hatte eigentlich auch immer darüber hinaus noch so 2-3 andere große Namen im Cast. Ich meine, das war jetzt im dritten Teil war das hier Woody Harrelson, ne?
Ja, ich sehe, hier setzt man eigentlich nur auf Neue. Man hat hier Owen Teague, der anscheinend in It 1 und 2 war, also ein S. Freya Allen, die nirgendwo bisher mitgespielt hat, außer in The Witcher anscheinend. Kevin Durant sagt mir jetzt auch nichts. Der größte im Cast ist vielleicht noch William Hay Macy.
Die kennt man alle eigentlich, finde ich, nicht so wirklich, ne?
Der war sogar mal Academy Award nominiert. Den kennt man schon, der ist in Fargo gewesen, in Room. Ich kenne ihn aus Jurassic Park 3 vor allem, da spielt er den Ehemann Paul Kirby.
Hier sehe ich ihn auch gerade.
Das ist wahrscheinlich dann so, aber sonst ein sehr schlichter Cast. Da hat man da wahrscheinlich gespart, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Vor allem bei so einem Film, glaube ich, kann man sich auch mal erlauben, einfach keinen großen Cast-Fänger zu haben, weil du die durch die Affen eben eh nicht siehst. Und diese ganzen Menschen dann eh auch unbekannt und klein wirken können. Also es wäre wahrscheinlich auch irritierend, wenn da plötzlich ein Steinzeit-Leonardo DiCaprio rumläuft. deswegen, bin ich sehr, sehr gespannt.
Reden wir doch jetzt lieber über einen Film, wo wir auch sehr gespannt drauf waren, aber jetzt inzwischen die Gewissheit haben, dass er so gut war, wie er uns angepriesen wurde. Die Rede ist natürlich von Challengers. Oh Gott, beim letzten Mal habe ich mit Flo den Namen noch geübt vorher.
Wieso?
Ja, weil der
so. Ach so, Luca Guadagnino.
Ja, guck mal, du kannst den schon
Luca
sehr Guadagnino, gut. Da muss ich ihn gar nicht sagen.
Ja, ich glaube, Luca.
Doch, passt, das hat sich richtig angehört. Den kennt man unter anderem vielleicht durch Bones and All. Das war so sein letzter größerer Film, aber natürlich vor allen Dingen Call Me By Your Name ist so der Film, den man so mit ihm verbindet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Challengers das ihn da auch so ein bisschen ablöst. Also ich habe, muss ich sagen, bis jetzt auch nur Bones and All gesehen und jetzt eben Challengers.
Also du hast noch nie Call Me By Your Name
gesehen? Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Das ist krass.
Bin ich noch schuldig. Aber ich war jetzt dann doch jetzt auch sehr, sehr glücklich mit Challengers. Worum geht's? Es geht um eine Dreiecksbeziehung. Und zwar, jetzt muss ich auch kurz auf die Darsteller schauen.
Ja, Zendaya, die spielt Tashi Duncan. Genau. Wir haben Mike Feist, der spielt Art.
Mhm.
Art Dolorant, glaube ich. Dolorant. Und wir haben Josh O'Connor, der spielt Patrick Swayze.
Yes.
Und eigentlich hat man damit schon alle Figuren im Film genannt. Mhm. Das ist direkt eine sehr beeindruckende Sache, die dieser Film schafft. Es ist fast eine Art Kammerspiel durch Raum und Zeit. Wir haben hier sehr viel Zeitsprünge. Es ist eine riesige große Montage eigentlich der Film, was in meinen Augen furios gelungen ist.
Mhm.
Und wir haben eigentlich nur diese drei Figuren. Wir haben ein, zwei Nebenfiguren. Also, aber eigentlich, wir haben keine Nebenfiguren. Wir haben immer mal wieder, muss halt eine Randfigur auftauchen. Ja, hier ist mal die Mutter von Tashi. Hier ist mal irgendein anderes Date von jemandem für eine kurze Szene. Und da ist mal kurz ein Sportmoderator.
Ja.
Die größte Rolle ist vielleicht noch der Sportmoderator, der so das Hauptmatch mitmoderiert. Aber selbst den würde ich nicht als Nebenfigur deklarieren. Das sind mehr, diese Nebenfiguren sind in diesem Film mehr Deko und mehr Kulisse für diese Figuren, als dass sie wirklich eigene Charaktere sind. Aber dazu kleiner Funfact, der Moderator des finalen Spiels, der wird gespielt von Zendayas Personal Assistant.
Ah,
der ansonsten noch nie wirklich in einem Film war, außer schon mal als Cameo in No Way Home.
Mhm.
Und den kann man gerne öfter sehen. Den mochte ich eigentlich ganz gerne.
Cool.
Also er hat nicht viel zu tun, aber der hat eine ganz coole Präsenz und funktioniert ganz gut in dem, was er tun muss. Aber ja, es geht eben um diese Dreiecksbeziehung. Die beiden Hauptfiguren, Art und Patrick, sind große Tennisspieler. Und bei denen läuft es ganz gut. Die gewinnen ganz gut, sind noch in der Junior-Ebene, ne? Sind so in den Anfang 20ern. Und gucken dann ein Spiel zu von Tashi Duncan, die quasi der nächste große Star ist, hat schon einen Vertrag mit Adidas und alles. Und wir gucken ihr Spiel an und Patrick stellt sie direkt vor als die heißeste Frau, die sie jemals gesehen hat. Und diesen Köder schluckt Art sofort, denn auch er verguckt sich eigentlich sofort in sie. Und beide stehen sie dann auf sie, aber auch sie, die beiden haben eigentlich eine sehr innige Verbindung. So eine Mischung aus brüderlich, aber durchaus auch etwas homoerotisch, was im Film auf der Oberfläche nicht so viel eine Rolle spielt, aber im Subtext für mich auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Rolle in diesem Film spielt, auf seine ganz eigene Art und Weise, aber das liegt auch am Film, wie er mit Sexualität und Lust umgeht. Und beide wollen dann eben die Nummer von Tashi Duncan und da bildet sich dann langsam ein ständiges Spiel, wo Tashi wie ein Ball beim Tennis quasi hin und her gespielt wird, ohne dass sie dabei jetzt objektifiziert wird, einfach, dass man hier einen Film hat, wo eben zwei Männer um eine Frau kämpfen. Das kennt man ja aus Dreiecksbeziehungen. So billig ist es hier nicht, sondern es ist auch ganz wichtig, dass dieser Kampf da ist. Auch Tashi möchte eigentlich diesen Kampf, aber nicht nur, um begehrt zu sein, sondern auch, weil sie in diesen Männern eigentlich diese Lust und diesen Ehrgeiz sehen will, der nur in ihnen hervorkommt, wenn sie eben um Tashi irgendwie spielen können. Und es ist aber auch dieses dreifache Gemeinsamsein, diese Intensität, die sie sich nur in diesem Dreiergespann geben können, dieser Antrieb, den sie haben. Und da kommt ganz viel zusammen und das führt zu fulminanten Dialogen, wo auch wie beim Tennis hin und her gefeuert wird. Es wird sich verletzt, es wird sich hintergangen und trotzdem kommt man irgendwie auch immer zusammen. Trotzdem will niemand aus dieser toxischen Beziehung, weil man will irgendwie sagen, es ist eine toxische Beziehung, weil da verletzen sich ja Leute gegenseitig, aber das ist halt wie zu sagen, hey, da jemand, der mit Skateboarden anfängt, der sollte mal besser aufhören, weil der verletzt sich ja. Das heißt, wir können uns das nicht so simpel machen und einfach sagen, nur weil die sich hier verletzen, ist das toxisch und die sollten da rausgehen, ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen. Aber für diese Figuren sieht man eben, dass sie das auch irgendwie brauchen, dass sie das auch wollen tief im Inneren und dass sie das antreibt im Leben. Und das ist sehr, sehr, sehr spannend in diesem Film und sorgt, glaube ich, dafür, dass auch man den sehr unterschiedlich interpretieren kann.
Das denke ich auch. Und der ist ja nicht nur inhaltlich spannend und sehr facettenreich, sondern auch, das fand ich sehr beeindruckend, generell von der gesamten Machart. Einmal den großartigen Score, der ist, ja, das hattest du, glaube ich, auch geschrieben oder generell habe ich auch oft gelesen jetzt, wie elektrisierend dieser Film ist. Und das ist natürlich vor allen Dingen durch den Score gegeben. Ich schaue mal gerade nochmal, wie die heißen.
Das ist auf jeden Fall ein Duo, was man vor allem für The Social Network kennt.
Genau, und Soul.
Aber auch Soul oder auch The Killer, Teenage Mutant Ninja Turtles, den letzten animierten haben sie auch gemacht. Aber hier kommen sie wieder sehr zu ihren The Social Network-Wurzeln, würde ich sagen. Sehr elektronisch, sehr ähnlich teils im Klang. Also man erkennt halt die Handschrift, finde ich, sehr. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall sein komplett eigenes Ding nochmal. Aber vor allem der finale Track, also den habe ich jetzt schon zigmal gehört, weil der, also wenn man den hört, dann hat man das Gefühl, man könnte jeden Marathon laufen, weil der einen so voll pumpt mit Adrenalin. Und wie der Soundtrack auch benutzt wird im Film, dass der quasi immer symbolisch,
genau,
der spielt nämlich nicht nur in actionreichen Szenen, sondern er zeigt eher dem Zuschauer, jetzt gerade wird es ernst. Es gibt da auch eine Dialogszene, wo diese Musik sehr laut drüber spielt und man eigentlich denkt, okay, es ist ein bisschen irritierend, aber die Musik symbolisiert eben, dieses Dialog wird gerade ernst. Das ist jetzt, davor plänkeln die ein bisschen und vor allem eine Figur verliert ein bisschen die Lust. Das kann man hier wortwörtlich verstehen. Sowohl aufs Tennis, aber damit metaphorisch eben auch auf Sex, auf Intensität, allgemein aufs Begehren. Und dann erlangt er die in diesem Gespräch wieder, was durch diese Musik quasi dargestellt wird. Und genauso gibt es auch Tennisszenen, wo eine ganz unpassende, ja, langsame, ruhige Musik läuft, weil sie eben gerade nicht wirklich Tennis spielen, eigentlich ist da gar keine Lust, keine Begierde, keine Intensität. Das ist einfach nur lasches Hin und Her, den Ball verdreschen. Und erst wenn diese Musik wieder läuft, merkt man, oh, jetzt spielen sie wirklich Tennis.
Also, um die Namen einmal zu nennen, es sind Trent Reznor und Arcticus Ross, die Musik gemacht haben. Sind, meine ich, auch schon Oscar-prämiert für Soul, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, haben die keine Nominierung für Social Network?
Ja, das kann auch sein. Das ist jetzt schon wieder so lange her, da bin ich nicht mehr.
Aber
also,
kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass sie da zumindest nominiert wurden. Und wenn nicht, dann ist es eine Frechheit.
Und da hört es aber auch nicht auf. Also, dieser Musikeinsatz ist super spannend. Dann generell Tennis. Also, wenn ich gar nicht verbunden mit, das spielt aber wirklich gar keine Rolle.
Aber ich habe jetzt sehr Bock, mal wieder irgendwie, allein wenn es nur Mario-Tennis ist, das mal wieder anzumachen.
Also es wird, also das Tennisspiel generell wird super spannend inszeniert. Einmal fast so ein bisschen sogar TV-übertragungsmäßig, auch mit einer Anzeige und so. Aber auch, man hat aber auch ganz, oder ziemlich coole Kamerafahrten, wo dann die Kamera auf einmal der Ball ist oder so. Das sind einfach so Einstellungen, wo da fragt man sich fast, warum, also gut, vielleicht wurde das auch schon mal gemacht, aber war für mich alles ziemlich neu, also dieser Einsatz von Musik, dieser Einsatz der Kamera, die Inszenierung des Spiels war super spannend.
Und vor allem eben auch der Schnitt.
Und der Schnitt, also wie du schon sagst, es war so gesehen eine riesige Montage, die so perfekt war und durch diese Zeitsprünge hat ja diese, also man, das ist immer, das macht immer besonders viel Spaß, wenn man Szenen sieht und kurz danach gibt es dann eben diesen Zeitsprung und dann checkt man so die Bedeutung dieser Szene, das hat dieser Film ja dauerhaft und das ist irgendwie so, irgendwie so innovatives und Kino, was man wirklich ganz, ganz selten zu sehen
bekommt. Es ist quasi ähnlich wie bei Oppenheimer auch mit dem Hin- und Herspringen, nur bei Oppenheimer wird eigentlich nur zwischen zwei Zeitebenen, mehr oder weniger, vor allem zwei Zeitebenen hin und her gesprungen, was ja auch, ne, schwarz-weiß und farbig. Und hier sind es quasi zig verschiedene Zeitebenen, auch überhaupt nicht kontinuierlich. Also man ist erst, ja doch, man geht schon ein bisschen chronologisch durch, aber dann geht es auch mal wieder zurück plötzlich. Und dass trotzdem dieser Film so unglaublich geradlinig wirkt und du einen roten Faden hast, der sich durchzieht, wo ich sogar einem Oppenheimer sagen würde, dass der vielleicht dann das noch einen Ticken weniger hinbekommt. Vor allem, wenn du halt eben dich nicht so gut mit der Geschichte da auskennst. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich will ja auch gar nicht Shade jetzt hier auf Oppenheimer werfen, der auch verdient den Editing-Oscar bekommen hat. Aber ich finde es trotzdem beeindruckend, wie Challengers sogar auf dieses eh schon Beeindruckende, was Oppenheimer hingekriegt hat, eigentlich nochmal einen drauflegt und für mich das noch fulminanter und noch intensiver und faszinierender umgesetzt hat. Ich meine, hier hat es auch eine ganz andere Bedeutung. Ich fand, Herr Wolfgang M. Schmidt hat was sehr Intelligentes dazu gesagt. Er meinte, dass auch diese Zeitsprünge oder diese Rückblenden, das sind eigentlich keine Flashbacks, sondern man kriegt immer auch symbolisiert, woran denken die Figuren gerade. Mhm. Und das ist mir auch beim zweiten Mal mehr aufgefallen, dass es ganz oft darum geht, dass das wie so eine Art, dass du dadurch siehst, woran denken die Figuren gerade. Das hast du perfekt halt bei diesem einen Spiel, quasi das finale Spiel ist so der, das kommt immer wieder, damit fängt der Film an und immer wieder wird dazwischen gecuttet und du checkst dann eigentlich auch im Verlauf dieses Spiel, wie dieses Spiel verläuft, woran denken die Figuren gerade, was verarbeiten sie gerade, wie gehen sie damit um und das ist ganz, ganz, ganz groß umgesetzt. Und für mich deswegen auch eigentlich jetzt schon ein Schnitt. Also wenn das kein Schnitt-Oscar kriegt, weiß ich auch nicht. Das ist nach Oppenheimer, ist das auf jeden Fall eine Back-to-Back-Street an Schnitt-Oscars, die, glaube ich, sehr verdient sind und auch was Gutes, weil Editing braucht mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Weil das Problem an Editing ist halt, man sagt, gutes Editing ist, wenn du das Editing nicht bemerkst. Aber das sind endlich mal Filme, die sich auch trauen, das muss nicht jeder Film machen, aber das sind Filme, die einfach mal trauen zu zeigen, was kann Editing, was ist die Macht des Editings, wo es mal ganz bewusst gemacht wird, weil hier jeder merkt, dass hier viel geschnitten wird. Und deswegen ganz, ganz große Schnittkunst für mich. Und hier wird Schnitt wirklich eben als Werkzeug und nicht nur erst am Ende als Kleber benutzt quasi, sondern ist von Anfang an mit drin im Kopf.
Wo bist du bewertungsmäßig? Wo ordnest du Challengers ein?
Ich bin da auf jeden Fall bei 4,5 von 5 mit eher einer Tendenz nach oben. Für mich ist es auch der Film des Jahres bisher und auch definitiv für mich besser als Dune, obwohl das ja auch wieder ist, muss man jetzt nicht miteinander vergleichen, zwei grandiose Filme, aber jetzt für mich subjektiv persönlich ist es auf jeden Fall mein Film des Jahres und ich glaube, er wird auch nicht nochmal geschlagen.
Ja, kommt dieses Jahr nicht so, also
es kommt ja auch nicht mehr so viel, also muss man sagen.
Ja, es ist, ich finde dieses Jahr irgendwie so Highlight-mäßig, also ja, so Joker 2 und so, aber da glaube ich auch nicht, dass es jetzt...
Ja, Joker 2 wird, glaube ich, noch ganz nett. Megalopolis ist das Einzige, was noch sehr interessant wird,
ja,
glaube ich.
Aber da habe ich auch kein großes Vertrauen, muss ich sagen, weil...
Es ist halt so sein Herzensprojekt von Francis Ford
mal
Coppola.
Sehen. Wir werden sehen.
Der so lange sitzt ja da dran, deswegen mal sehen. Aber sonst kommt echt nichts so Großes. Ja. Mal sehen, was da für kleine Überraschungen noch kommen, ne? Sowas wie Everything, Everywhere, All at Once hat ja auch vorher niemand wirklich kommen sehen. Mhm.
Das stimmt, die kommen immer dann irgendwann.
Und deswegen, da sind bestimmt noch ein, zwei süße Kleinigkeiten dabei, aber ich glaube, es wird sehr, also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass Challengers jetzt nochmal überboten wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil das ist definitiv ein Film, den man ja gesehen haben muss.
Denke ich auch. Von mir gibt es auch 4,5 Sterne, auch wenn ich ihn deutlich hinter Dune 2 für mich einordne. Aber das ist auch wieder viel persönliche Präferenz, denke ich. Beides auf jeden Fall Kino-Highlights, die man ja auch gar nicht miteinander vergleichen muss eigentlich am Ende des Tages. Und
auf jeden Fall insane Back-to-Back-Street von Zendaya auch.
Das stimmt.
Die in beiden eine präsente Rolle hat, in beiden auch grandios spielt.
Ja.
Und für mich eigentlich, man spricht viel von Timothée Chalamet, als dass es mal wieder einen richtigen Movie-Star gibt. Aber ich muss sagen, Zendaya hat auch sehr großes Potenzial. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Wir brauchen wieder Leute, die Menschen ins Kino locken, nur durch ihre Präsenz. Und ich würde auch sagen, Challengers funktioniert gar nicht, ohne dass du eben eine Frau hast wie Zendaya, die ganz objektiv gesehen natürlich unglaublich gut aussieht, die ein unglaublichen Charme hat, ein unglaubliches Charisma und damit spielt sie ja auch in diesem Film und er spielt aber auch abseits davon einfach grandios, aber es ist eben ein Film, der eben auch sich um diese Oberflächlichkeiten kümmert, um die Körper, ohne dass das objektifizierend ist, sondern der Körper gehört eben zu uns und die Lust nach anderen Körpern ist eben ein Teil von uns, das ist gar nichts Schlimmes, das hat auch Call Me By Your Name schon behandelt. Hier spielt es auf jeden Fall noch mehr eine Rolle, vielleicht zum Teil auch ungesund, das muss man dann selber überlegen, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der sich traut, den Körper zu zeigen. Und das sieht man im Kino sehr selten, was schade ist, weil unsere Körper sehr schön sein können. Und hier sehen wir eben Muskeln, Arme, Beine von Männern, von Frauen, die eben einfach gut aussehen. Und das ist ein Film, der sich das traut, dazu zu stehen und zu zeigen, ey, das sind geile, schöne Körper, ohne dass es diese Instagram-Logik dahinter ist. Sondern die Körper werden ja auch benutzt für Sex, aber auch vor allem für Sport. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen in die Horrorrichtung. Mhm. Da haben wir nämlich einen wahren Kracher im Kino gesehen, anders kann man das nicht sagen. Eine Fortsetzung, auf die wohl die ganze Welt gewartet hat, denn letztes Jahr kam ein Film, der ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar ist das sogenannte Copyright von Winnie dem Bären abgelaufen. Mhm. 95 Jahre dauert es, dann ist alles Public Domain. Das heißt, jeder darf damit machen, was er will. Wie zum Beispiel das auch schon lange mit Sherlock Holmes ist. Jeder darf Sherlock Holmes Bücher machen, Filme, T-Shirts, Merch, was er will. Denn niemand, quasi der Menschheit, gehört Sherlock Holmes. Ich bin ja großer Fan von Public Domain und finde ja, das sollte noch viel früher immer passieren. Also ich wäre da sogar eher bei so 20 bis 30 Jahren, ehrlicherweise fast schon. Was natürlich eine deutlich krassere Verkürzung wäre, aber das ist ein ganz anderes Thema. Früher war das ja auch kürzer, bis Disney da massiv nachgeholfen hat und Public Domain quasi ja eben auf diese 95 Jahre hochgehandelt hat, damit die nicht Mickey Mouse verlieren, was ja auch letztes Jahr langsam beginnt, aber wir wollen nicht zu sehr abschweifen. Es kommt auf jeden Fall langsam, dass viele Figuren in Public Domain kommen, die für uns auch einfach relevant sind und so Winnie der Bär. Und das heißt natürlich, es schnappen sich direkt viele diese Figur, um daraus was zu machen. Immerhin kennen die Leute Winnie der Bär. Und was ist das Naheliegendste, was man aus diesen Kinderfiguren macht? Klar, einen Horrorfilm. Und so kam Winnie the Pooh Blood and Honey in ja, Rekordzeit quasi in die Kinos sogar, das hätte man erst nicht gedacht. Erst wollte der nur auf DVD kommen, aber dann war der so viel Gesprächsthema, dass es sogar für einen Kinorelease gereicht hat. War sogar ziemlich erfolgreich, also hat so, weiß ich, 5 Millionen gemacht und das bei einem Budget von irgendwie 100.000, das ist massiv. Und dementsprechend kommt natürlich nicht nur der zweite, sondern ein ganzes Twisted Childhood Cinematic Universe mit Bambi, der noch kommt, Peter Pinocchio, Pan. Peter Pan, alles soll noch kommen und dann halt der große Crossover-Film irgendwann. Der erste Winnie Pooh war, ja, wie man sich gedacht hat, halt billig, Trash, einfach Müll. Der war nicht mal lustig Müll, ein bisschen vielleicht, aber auch nicht so gut, dass man den ernsthaft empfehlen kann. Und der zweite hat jetzt auf jeden Fall ein deutlich, deutlich höheres Budget. Das merkt man auch. Winnie Pooh sieht zum Beispiel jetzt nicht mehr so aus wie einfach ein random Guy mit einer Gummimaske, sondern man glaubt dem wirklich, dass das ein Bär ist, mehr oder weniger. Und trotzdem, ja, sind trotzdem wir jetzt nicht unbedingt viel mehr begeistert von Winnie Pooh 2.
Trotzdem bleibt es Trash. Also das ist, ich meine, das ist ja von vornherein, da erwartet man jetzt hier keine große Qualitätsoffensive, was Horror angeht. Und bei Winnie the Pooh 2 bin ich mir aber so ein bisschen unsicher, was ist jetzt hier gewollt trashig oder wo sie hat, haben sie gesagt, komm, wir machen das extra so müllig und bei welchen Sachen, weil zum Beispiel was Blätter angeht, fand ich den jetzt schon auf jeden Fall ganz, ganz gut, also das ist so das Einzige, was ich
in dem
Film
gut fand.
Ja, aber
auch erst im letzten Drittel und zwei Drittel des Films sind mal wieder nur blablabla.
Ja, und auch der Kontext des Blätters ist halt völliger Quatsch und auch ein bisschen geschmacklos meiner Meinung nach. Weil man dann irgendwie, das Blätter beginnt ja dann, oder gut, ich muss sagen, ich habe das auch schon, wir haben den echt, es ist nicht lange her, dass wir den gesehen haben, trotzdem ist er schon wieder ziemlich raus aus dem Kopf. Aber am Ende hast du dann, das war irgendwie so eine ganz weirde Techno-Party oder so, wo natürlich auch ganz viele Menschen, ganz leicht bekleidete Menschen rumlaufen, die dann natürlich am Ende gejagt und zerstückelt werden. Das wirkt halt auch einfach so. So, ja, also
das ist für mich auch immer ein bisschen dieses edgy Ding. Das war ja im ersten schon, oh, jetzt muss ich der Frau erst den BH ausziehen, bevor ich sie umbringe. Ich finde das ehrlicherweise auch, ich glaube, bei Terrify ist das ja auch zum Teil drin. Und da kann man auf jeden Fall eine Debatte führen. Okay, ist das schon ein bisschen sexistisch, objektiv, also ist das ein bisschen stumpf? Ich habe ja nicht grundsätzlich was dagegen. Klar, das ist ja zum Teil auch einfach Humor und es soll ein bisschen dieses Dämliche sein, aber ich finde es ja auch dann so plump umgesetzt und so lieblos und so ohne dieses Augenzwinkern zum Teil, dass du denkst, ja, Bro, also hier willst du jetzt einfach nackte Körper zeigen, ohne dass man zumindest halbwegs witzig oder irgendwie mit einem gewissen Augenzwinkern zu verpacken. Und das ist dann, finde ich, dann auch eher geschmacklos, als dass es jetzt irgendwie witzig oder kreativ ist. Ist ja nicht so, als wäre es nicht möglich.
Ja, also ich verteufel das jetzt auch nicht total, aber es wirkt halt vor allen Dingen in diesem Film so. Es wirkt auch so unnötig langgezogen und ja, das war jetzt nicht so toll. Generell, das ist halt der gesamte Plot des Films ist furchtbar. Also beziehungsweise auch halt, das wirkt maximal, wenn es überhaupt
KI-generiert ist oder so, als hätte man so...
Ich habe wirklich auch langsam Angst bei solchen Filmen, dass könnten die Dialoge wirklich KI-generiert sein.
Also,
das
es fällt leider ja
eine reale
auf.
Möglichkeit.
Also das, also ich bin mir eigentlich sicher, dass sie da irgendwie auf jeden Fall damit gearbeitet haben, weil vom Ding her, es ist ja völlig egal, was passiert. Hauptsache irgendwas steht auf den Drehbuchseiten, dass irgendwas gefilmt werden kann. Dazu kommt dann wirklich ganz, also so schlechtes Schauspiel, vor allem von dem Hauptcharakter, der ja irgendwie auch so mit einer der Köpfe dieses Universums ist. Das hat aber dann irgendwo halt dann auch wieder, das ist wieder so schlecht, dass es dadurch schon wieder unterhaltsam ist. Und wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher, wie viel ist davon jetzt hier ernst gemeint und von vornherein Trash. Auf der anderen Seite, ja, also ich glaube, dieser Witz wird sich schnell ausgewitzelt haben, oder? Also ich kann mir halt nicht vorstellen eigentlich, dass wenn man jetzt damit so das Kino überschwemmt, es wäre irgendwie traurig, wenn jeder Film dann trotzdem noch Profit einbringt, aber
der Vorteil ist, also erstmal muss man vielleicht mal auch wieder klarstellen, dass viele jetzt hier wieder wagen werden, ja, das soll ja trashig sein, bla bla bla, ich erwarte hier keine große Story, bla bla bla. Erstmal denke ich mir, ja, ist schon klar, aber man kann ja auch eine schlechte Story gut machen. Also man kann eine gute, schlechte Story machen, die dann witzig ist, die dumm trashig ist und die Spaß macht. Das kriegen ja viele andere Trash-Perlen auch deutlich besser hin. Und hier ist es aber eben Trash-Trash, der nicht witzig trashig ist oder der auch teils nervt. Also vor allem in der Mitte wird halt so endlos viel gelabert, was einfach nicht unterhaltsam ist. Klar, ein bisschen dachte ich auch, okay, aber dann geht man auch nie, dass man sagt, jetzt sind hier komplett over-the-top-Dialoge, wir scheißen auf alles, wir gehen hier, drehen durch. Nein, es ist auch einfach lahm, es ist sehr, sehr zahm auch. Klar, ein bisschen was Abgedrehtes kommt da, aber da hätte man auch gerne dann mehr übertreiben können und einfach sagen können, wir machen hier alles überzogen, hier eine komplett absurde Story und was weiß ich, das wäre deutlich witziger. Ich verstehe halt nicht, warum dann diese Filme auch noch so zahmtrashig sind, weil dann ist es eben nicht so witzig unbedingt. Und das letzte Drittel war dann wieder ganz unterhaltsam, hat auch seine Trash-Highlights.
Vor allen Dingen die Lines der Monster sind so mit genau. Das Lustigste, weil die dann auch so richtig schön schlecht in gepitchter Stimme irgendeinen Mist sagen, wo du dir wirklich denkst, so, ja,
boah, davon also, hätte ich gern mehr gesehen.
Ja, davon war aber auch wieder zu wenig drin, aber deswegen, das passt halt so gut zu dieser gesamten Produktion, dass das alles halt so dieses so low-key trashig ist, weil ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendjemand hinterstand, der eben die Idee hatte, sondern die Idee ist halt eben, diese Figuren in dieses Konzept zu werfen und also in dieses Horror-Konzept und das war es eigentlich schon, weil alleine auch der erste Teil, wie der jetzt wieder hier in diesem Film jetzt untergebracht wird, weil das ist, kann man, denke ich, vorwegnehmen, das ist so ein bisschen wie in Scream 2, dass dann auf einmal der erste Teil so der Kinofilm ist. Aber mit dieser Idee wird ja wirklich auch gar nichts gemacht. Es wird nicht mal Scream kopiert. Es wird gefühlt auch eigentlich nur in Nebensätzen erwähnt, dass das halt eben so
ist.
Ich glaube
auch nur, weil der Hauptdarsteller halt recastet wurde.
Genau, und weil man natürlich jetzt hier nochmal mehr Budget hatte und weil der erste Teil halt wirklich so grottig war, also so unendlich grottig in seiner Produktion.
Ja,
da hat man jetzt hier nochmal...
So, da hat man hier auf jeden Fall mehr zu bieten.
Ja, deswegen...
Aber auch teils sehr unterbeleuchtet, um vieles zu verstecken. Und deswegen, ja, also ich hatte irgendwie eine nette Zeit, I guess, so. Und vor allem, weil man halt immer denkt, ja, Universum wird immer mehr ausgebreitet. Ich hätte mir sogar mehr gewünscht, dass man jetzt schon das Universum mehr ausbreitet und mehr zeigt, oh, hier, wie bei den alten MCU-Filmen, dass man schon so Referenzen einbaut. Das ist ja leider nicht so viel gegeben, wie ich erhofft habe, weil das wäre wieder Blödsinn, auf den ich Bock hätte. Wenn man jetzt schon irgendwie so, weiß ich, wie Nick Fury am Ende auftaucht und sagt, wir starten die Avengers, das ja auch irgendwie... Weiß ich nicht, irgendwer sagt, hier läuft irgendwas rum, wie hieß denn das, Bambi oder so, was weiß ich, irgendwas in die Richtung. Ich muss auch sagen, der Bambi-Film, auf den habe ich gar keinen Bock, aber Pinocchio und Peter Pan schon mehr und da bin ich halt vor allem auf dieses Crossover gespannt, weil das wird, glaube ich, der größte, witzigste, das könnte richtig geiler Blödsinn werden.
Also ich habe halt so ein bisschen die Angst, dass man hier halt eher so das MCU Phase 4 kopiert, als halt eben das MCU davor, weil es halt, also zumindest jetzt, du kannst mir nicht erzählen, dass der erste Teil war einfach so ein Test, okay, wie viel Geld können wir damit machen, wie viel Aufmerksamkeit bekommen wir, und dann wurde jetzt angefangen, so ein bisschen zu planen, aber auch nicht wirklich gut, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder ich habe die Befürchtung, dass es jetzt irgendwie planlos irgendwas halt ins Kino geballert wird, weil das wäre halt cool, weißt du, wenn sich da jetzt wirklich jemand, weil warum sollte man es auch nicht machen, warum kann man sich nicht irgendein geiles oder halt trashiges Konzept ausdenken, wie diese Figuren zusammenkommen und so, dass man wirklich einfach nur einen Plan hat, der muss ja auch nicht groß ausgeklügelt sein, aber so wirkt das jetzt halt alles so super beliebig. Dementsprechend, mal sehen, was uns noch erwartet. Ratingmäßig habe ich dem Ganzen einen Stern gegeben.
Ja, ich auch. Hätte man auch anderthalb machen können, aber ja.
Irgendwo dazwischen juckt dann am Ende auch nicht so wirklich. Was
erwartet man bei diesem Film? Ja, ja.
Ich sag mal so, ist halt auf jeden Fall, also man darf nicht drüber nachdenken, wie viel das Kinoticket gekostet hat. Das ist dann schon ein bisschen unverhältnismäßig eigentlich, wenn man sich so einen gigantischen Scheiß anschaut.
Das stimmt.
Aber naja, ich sag mal so, ich glaube, wenn ihr den später dann auf Direct-to-DVD an irgendeinem lustigen Bierabend mal schaut oder so, kann man das durchaus mal machen so.
Aber man verpasst jetzt wirklich auch nichts. Es ist nicht so witzig, dumm oder abstrus, wie man vielleicht denkt. Es ist eigentlich sehr generisch im Vergleich noch.
Ja, absolut. So viel zu Winnie the Pooh, Blood and Honey, dem zweiten Film, läuft jetzt auch noch im Kino. Und damit soll es das für heute gewesen sein mit der heutigen Kinoshow. Ich bedanke mich natürlich bei dir, Tim.
Danke auch an dich, Jascha.
Sehr gerne. Und ich überlege gerade, um was es beim nächsten Mal geht. Also wir werden natürlich darüber sprechen, wie Planet der Affen war. Den haben wir ja jetzt noch nicht gesehen. Und auch mal sehen, kommt Garfield noch raus? Über den haben wir heute nicht gesprochen. Mal vielleicht ist der auch der Rede wert. Vielleicht auch nicht. Ich kann es
noch gar nicht einschätzen. Hören. Aber riecht eher so nach einer 2 bis 2,5. Aber also ich hätte Lust auf einen guten Garfield-Film.
Das absolut.
Ja, ich finde es schade, dass im Deutschen jetzt der auch Kung Fu Panda spricht, ist das nicht Kurt Kramer? Wie heißt denn der?
Oh, das weiß ich gar nicht.
Der spricht auch Kung Fu Panda. Mhm. Ja, irgend so ein Promi, und eigentlich spricht er im Englischen Chris Pratt, und erst hat auch der deutsche Chris Pratt-Sprecher halt Garfield gesprochen. Ich muss sagen, die Stimme hat mir deutlich besser gefallen als die jetzt von Poe. Das ist so ein Promi-Casting. Also der mal kann gucken. Was, ne? Der macht ja auch Poe eigentlich gut, deswegen will ich da nicht haten. Aber ich hätte mir dann doch die Chris Pratt-Stimme gewünscht, weil ich finde auch, also das ist so von der Stimme her ganz anders. Mhm. Also das wirkt für mich dann ein bisschen wahllos eher, das Promi-Casting. Und nicht nach, dass man wirklich guckt, was passt auch zum Original. Ist aber mal sehen, wie es dann am Ende im Film klingt.
Wir werden es hören im Film, und ihr hört dann, wie wir hier drüber sprechen, bei der nächsten Kinoshow. Danke euch fürs Zuhören hier bei Radio Frequency, und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.